Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns einen Abschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 4, die ersten 5 Verse. Da geht es um Abraham als Kronzeugen der Gerechtigkeit, die wir haben vor Gott aus dem Glauben, alttestamentlicher Zeuge der Glaubensgerechtigkeit. Aber wir werden möglicherweise oder sehr wahrscheinlich gar nicht so sehr auf Abraham hier in diesem Abschnitt eingehen, weil ich nochmal so ein wenig zurückschauen möchte auf die Bedeutung des Gesetzes, dass wir das nochmal klar vor uns haben. Und dann machen wir, so Gott will, an einem der kommenden Sonntage Fortsetzung und kommen noch einmal auf diesen Abschnitt zurück, sonst wird es wahrscheinlich zu viel heute Morgen. Römer Kapitel 4, 1 bis 5. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wenn wir einmal unsere Zeit im Blick auf die Kenntnisse biblischer Grundaussagen mit der von vor etwa 100 Jahren vergleichen würden, dann kämen wir zu einem erschreckenden Ergebnis. Man weiß zum Beispiel kaum noch etwas über den Inhalt der 10 Gebote, geschweige denn von anderen wichtigen Aussagen in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Und auch in der Gemeinde Jesu ist es immer wieder nötig, bestimmte Grundbegriffe des christlichen Glaubens zu erklären. Wir gehen manchmal mit bestimmten Begriffen um, ohne dass wir uns vielleicht mal ganz neu darüber im Klaren sind und vermehrt werden, was diese Begriffe eigentlich beinhalten, worum es da eigentlich geht und so auch, was den Begriff Gerecht oder Gerechtigkeit betrifft. Damit gehen wir ja immer wieder um. Rechtfertigung, gerecht sein, Gerechtigkeit haben vor Gott. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Was meint Paulus, wenn er im Römerbrief, und da geht es ja ganz zentral um diese Wahrheit, deshalb ist der Römerbrief so entscheidend wichtig, war er auch für Luther und ist er immer gewesen in der Kirchengeschichte und auch für uns in unserer Zeit, von allergrößter Bedeutung. Was meint Paulus, wenn er im Römerbrief von der Gerechtigkeit spricht? Das ist ja ein Wort, das auch im Allgemeinen sehr besetzt ist. Wir denken an soziale Gerechtigkeit, beziehungsweise an das Gegenteil davon, an soziale Ungerechtigkeit. Da spricht man viel darüber, da diskutiert darüber und dergleichen, ob sich daran was ändert an dieser sozialen Ungerechtigkeit, ist eine ganz andere Frage. Wir erleben das ja, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Und mit Ungerechtigkeiten haben auch schon unsere Kinder zu tun in der Schule. Da kommt man vielleicht bei einem bestimmten Lehrer, aus welchem Grund auch immer, nicht auf einen grünen Zweig. Die Leistungen, die man bringt, sind nicht schlechter als die der anderen Schüler, aber man wird schlechter beurteilt. Man fühlt sich benachteiligt, man empfindet es als ungerecht. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Wir haben am vergangenen Sonntag in der Schriftlesung das Gleichnis gehört von den Arbeitern im Weinberg. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Da gab es auch eine Gruppe oder gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, auf jeden Fall von unserem natürlichen Empfinden her, können wir das gut nachvollziehen, dass diese Leute Probleme damit hatten, dass sie mehr gearbeitet hatten, wesentlich mehr gearbeitet hatten als die anderen, bekamen den gleichen Lohn, beziehungsweise die anderen, die weniger gearbeitet hatten, bekamen den gleichen Lohn wie sie. Wir wissen aber, was dieses Gleichnis eigentlich aussagen will. Das ist eine ganz interessante Sache. Also, Gerechtigkeit, was ist das? Man empfindet manches als ungerecht und die Bibel spricht auch mit klaren Worten, besonders eben im Alten Testament, von sozialer Ungerechtigkeit oder davon, dass man die Armen unterdrückte. Darauf legen die Propheten immer wieder in ihren Predigten den Finger. Das ist nicht recht, ist doch nicht recht vor Gott. Wir sprechen viel über soziale Ungerechtigkeit. Aber worum geht es hier bei Paulus? Und was zieht sich durch die ganze Bibel hindurch wie ein roter Faden, wenn von Gerechtigkeit oder Gerechtsein die Rede ist? Nun, man kann sagen, es geht darum, dass Gott zu seinem Recht kommt. Das ist das Entscheidende. Dass Gott zu seinem Recht kommt, und zwar in unserem Leben, im Leben des Menschen, den er geschaffen hat und den er dann später auch erlöst hat durch das Blut seines Sohnes. Darum geht es. Es ist also umgekehrt. Es geht nicht um die Frage, ob wir gerecht oder ungerecht behandelt werden, sondern es geht um die Frage, kommt Gott zu seinem Recht in deinem und meinem Leben? Darum geht es in der Frage nach der Gerechtigkeit vor Gott hier im Römerbrief ganz besonders durch den Apostel Paulus entfaltet. Wir müssen jetzt noch einmal weit ausholen, bevor wir zu Abraham kommen. Gott erwartet vom Menschen, dass er sich so verhält, beziehungsweise zunächst einmal, das ist wichtiger, dass wir da die Priorität richtig setzen, die Akzente richtig setzen, dass der Mensch so ist und sich so verhält, wie es Gott wohlgefällig ist. Denn darum geht es immer zunächst einmal, wer wir sind. Und aus der Art und Weise oder aus unserem Sein, wie wir also sind, ergibt sich auch unser Denken, ergibt sich unser Tun, ergibt sich unser ganzes Verhalten. Und Gott erwartet vom Menschen, dass er so ist und sich so verhält, wie es seinem Wesen, wie es dem göttlichen Wesen entspricht, wie es seinem Willen entspricht, wie es seinen Forderungen, seinen Erwartungen entspricht. Darum geht es. Dass der Mensch darin recht ist vor Gott, damit er Anteil hat an seiner Herrlichkeit und all den wunderbaren Segnungen, die Gott denen verheißen hat, die vor ihm richtig sind, die seiner Erwartung entsprechen. Darum geht es also. Es geht darum, um es noch einmal dick zu unterstreichen, dass Gott zu seinem Recht in uns kommt, dass wir ihm wohlgefällig sind. Das ist also gemeint mit dem Wort gerecht sein oder Gerechtigkeit haben vor Gott. Und die Frage, die natürlich kommt und eigentlich kommen müsste, auch immer wieder bei uns, wie erreiche ich das? Wie kommt es dazu, dass ich Gott recht bin? Wie kann ich das wissen, dass ich vor Gott gerecht bin? Und das ist das grundlegende Thema der ganzen Heiligen Schrift. Von Anfang an bis zum Schluss in der Bibel stoßen wir immer wieder auf dieses entscheidende Thema. Wie werde ich vor Gott gerecht? Und wir lesen es schon am Anfang der Menschheitsgeschichte, dass es um diese Frage geht, und zwar in der Geschichte von Kain und Abel. Da lesen wir im Hebräerbrief, der darauf zu sprechen kommt, in Kapitel 11, im vierten Vers: Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte, und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Es ging also um die Frage, Wie wird Abel vor Gott gerecht? Wie wird Kain vor Gott gerecht? Wer ist vor Gott gerecht? Beide, einer von ihnen. Und die Schrift sagt hier eindeutig, dass lediglich, dass nur und ausschließlich Abel gerecht war vor Gott und dass er diese Gewissheit in seinem Herzen hatte, dieses Zeugnis, das der Heilige Geist ihm gegeben hat, dass er vor Gott gerecht war. Wir würden das heute als Heilsgewissheit bezeichnen. Dass ein Mensch also wirklich sagen kann, ich weiß, dass ich vor dem lebendigen Gott bestehen kann, vor dem heiligen Gott, vor all seinen Anforderungen und Ansprüchen an mein Leben, an mein Sein und an mein Verhalten. Ich weiß, dass ich vor Gott gerecht bin. Ich habe Heilsgewissheit. Ich habe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Diese Gewissheit hatte Abel. Ich lese es noch einmal. Darum wurde ihm, nämlich Abel, bezeugt, das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja? Darum wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Man versucht das auch immer wieder so darzustellen, woran erkannte das der Abel, woran erkannte das der Kain, der ja dann darauf neidisch wurde, dass Abel gerecht war, dass Gott sein Opfer angenommen hat und dass das Kain nicht, bei dem einen stieg, dass der Rauch von dem Opfer zum Himmel und bei dem anderen nicht, das ist natürlich blanker Unsinn. Ja, das ist blanker Unsinn. Abel hatte das Zeugnis in seinem Herzen. Und wir können ganz sicher sein, dass er von diesem Zeugnis auch dem Kain erzählt hat. Ich weiß, dass ich vor Gott gerecht bin. Und zwar dadurch, dass hier an meiner Stelle ein Opfertier geschlachtet wurde und das Blut dieses Opfertieres macht mich vor Gott gerecht. Und zwar im Blick auf den kommenden Erlöser, der ja schon Adam und Eva verheißen war. 1. Mose Kapitel 3. Der Heilige Geist bezeugte ihm aufgrund dieses Opfers und des Glaubens, den er hatte im Blick auf dieses Opfer. Glaube war keine fromme Leistung, sondern klammerte sich an dieses stellvertretende Opfer. Der Heilige Geist bezeugte ihm, dass er vor Gott gerecht war, dass Gott sein Opfer angenommen hatte. Dieses Zeugnis hatte Kain nicht. Kain war nicht der Meinung, dass ein Stellvertreter für ihn sterben müsste. Kain hielt von auf sich selbst noch große Stücke, er war nicht so schlecht in seinen eigenen Augen. Er gab Gott nicht die Ehre und gab Gott nicht Recht darin. Darum lebte er nicht aus dem Glauben an einen Stellvertreter und der Heilige Geist sagte Nein dazu. Kain hatte keine Heilsgewissheit, er verließ sich auf seine Werke, auf seine Tüchtigkeit, auf sein Gutsein. Und da haben wir schon von Anfang an diese beiden Linien, die Linie des Abels aus dem Glauben an die Gnade Gottes, schon im Blick auf Christus, und die andere Linie der eigenen Gerechtigkeit, die man vor Gott geltend machen will. Das eigene Gutsein wollen und all das, was damit verbunden ist. Ich tue doch nichts Böses, ja? Ich bin doch gar nicht so schlecht. Und da kam dieser Hass auf und das ist in der ganzen Geschichte der Menschheit und besonders in der Kirchen, im Laufe der Kirchengeschichte deutlich geworden, dass hier dieser ungeheure Hass ist, war schon zur Zeit Jesus so, klar, derer, die keine Heilsgewissheit hatten oder haben, auf diejenigen, die Heilsgewissheit haben. Deshalb lehrt die katholische Kirche bis zu diesem Zeitpunkt, das ist ein Dogma, verflucht sei jeder Mann, der sich seines Heils gewiss ist. Nach katholischer Lehre kann man sich seines Heils nicht gewiss sein, weil man sich verlässt auf seine guten Werke und nicht allein auf das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Also schon bei Abel und Kain wird das deutlich, wodurch jemand vor Gott gerecht sein kann, richtig sein kann, allein durch den Glauben an den stellvertretenden Opfertod unseres Herrn Jesus Christus. Allein aus Gnaden. Nicht dadurch, dass man versucht, gut zu sein. Oder die Gebote, das Gesetz Gottes, das ja dann später gegeben wurde, einhält oder einhalten will. Die Frage, die uns bewegen sollte, ist, haben wir schon mal darüber eine schlaflose Nacht gehabt? Wegen dieser Frage, wie kann ich vor dem heiligen Gott, vor seinen Anforderungen bestehen, wenn ich an meine Sünden denke? David sagt einmal, meine Sünden gehen über mein Haupt. Sie sind nicht zu zählen. Es ist eine große Not, wenn wir daran denken, wie oft wir in unserem Leben die Gebote Gottes übertreten haben, wie oft wir gesündigt haben und dass wir eine Neigung in uns haben, dass diese Neigung jetzt in diesem Augenblick in einem jeden Einzelnen von uns vorhanden ist, zur Sünde hin. Und diese Neigung ist nicht zu verbessern, sie ist immer da. Das ist der alte Mensch, das ist das sogenannte Fleisch. Ja? Gemeint ist nicht der Leib, sondern es ist unsere innere Natur, unsere Neigung, Gott gegenüber und dem Nächsten gegenüber. Und die ist und bleibt böse. Mit der werden wir nur fertig, wenn wir glauben, dass sie mit Christus gekreuzigt worden ist. Ist, dass das eine Tatsache ist, was Christus da getan hat. Also, dass er nicht nur Sünden nicht mehr anrechnet, sondern er rechnet mir meine sündige Natur an, die jetzt in diesem Augenblick gegenwärtig ist, da ich das Wort Gottes verkündige und auch bei euch, die ihr auf das Wort Gottes hört. Deshalb ist Sünder sein und von der Gnade leben, gerecht sein vor Gott, immer etwas Gegenwärtiges. Nicht etwas Vergangenes, auch nicht etwas Zukünftiges, sondern etwas Gegenwärtiges. Ich bin jetzt in diesem Augenblick in mir selbst ein totaler Sünder und jetzt in diesem Augenblick in Christus vollkommen gerecht vor Gott. Das ist eine wunderbare, herrliche Botschaft. Aber die Frage ist doch, haben wir schon mal wegen unserer sündigen Natur, geschweige denn von einzelnen Sünden in unserem Leben, schon mal eine schlaflose Nacht verbracht? Und uns gefragt, kann ich denn bestehen vor Gott, wenn Gott mich heute abholen würde, wenn ich heute sterben müsste, wenn er heute sagen würde, komm wieder, Menschenkind. Weiß ich, ob ich vor Gott gerecht bin, ob er mich angenommen hat, ob ich ein Kind Gottes bin, ob ich von Neuem geboren bin, ob ich in Christus Jesus eine neue Kreatur bin? Weiß ich das? Und aufgrund welcher Tatsache weiß ich das. Worauf berufe ich mich? Worauf stütze ich mich? Worauf verlasse ich mich? Es gibt ja so viele gute Dinge in unserem Glaubensleben. Alle wichtig. Das Gebet, das Bibellesen, all diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Aber sie sind niemals Grundlage unserer Heilsgewissheit. Niemals. Etwas, was du tust und was bei dir sichtbar wird, ist niemals und kann und darf niemals Grund deiner Heilsgewissheit sein. Sonst ist sie brüchig, diese Heilsgewissheit. Hast du genug gebetet? Hast du genug deine Bibel gelesen? Hast du genug Zeugnis gegeben? Hast du genug Geld gespendet? Worauf willst du dich verlassen? Hast du deinen Nächsten geliebt wie dich selbst? Immer? Stets? Paulus gibt also in Kapitel 3 des Römerbriefes eine klare Antwort auf diese Frage. Nicht durch das Halten der Gebote Gottes werde ich vor Gott richtig und gerecht, sondern einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt fragen wir uns, worin liegt denn eigentlich das Problem? Liegt es im Gesetz? Ich lese noch einmal die Worte aus dem Römerbrief, Kapitel 3. Da kein Mensch durch die Werke des Gesetzes, nochmal zu erklären, Werke des Gesetzes, das sind Werke, die man tut, weil Gott sie fordert in seinen Geboten, in seinem Gesetz und durch die man dann vor Gott richtig sein will, wenn man seine Gebote hält. Das sind Werke des Gesetzes. Also fein zu unterscheiden von den guten Werken, die ein Mensch tut, nachdem er zum Glauben an Christus gekommen ist, als Frucht der Erlösung. Das sind gute Werke. Hier ist die Rede von Gesetzeswerken. Also die ein Mensch tut, worauf er sich verlässt. Ich habe jetzt genug getan, den Geboten Gottes gegenüber, damit ich sagen kann, ich bin vor Gott richtig, ich bin vor Gott gerecht. Und Paulus sagt, auf diesem Weg wird kein Mensch vor Gott gerecht. Keiner. Im Gegenteil, durch das Gesetz, durch die Gebote Gottes kommt es zur Erkenntnis meiner Sündhaftigkeit, meiner Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, also ohne das Gesetz, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt schon im Alten Testament durch das Gesetz und durch die Propheten. Das heißt also im gesamten Alten Testament. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, nicht vor dir selbst, vor Gott, alles wichtig, haben wir drüber gesprochen, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die da glauben. Worin liegt nun das Problem, dass wir nicht durch das Gesetz vor Gott, durch das Halten der Gebote, durch das Halten des göttlichen Gesetzes vor Gott gerecht sein können? Das Gesetz ist doch gut. Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 7, ausdrücklich, damit niemand auf den Gedanken kommen könnte und kommen würde, dass es am Gesetz liegt, dass das Gesetz irgendwie lückenhaft sei oder schlecht sei oder nicht gut genug sei. Worin liegt das Problem? Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde, also ich muss anfangen mit Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Klare Aussage. Ist dann, was doch gut ist, nämlich das Gesetz Gottes, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Sondern, wo ist das Problem? Die Sünde, die in mir wohnt. Die ist das Problem. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute, nämlich durch das Gesetz, den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Zusammenfassend kann man sagen hier, aufgrund dieser Verse, wir können da nicht im Einzelnen darauf eingehen, das Gesetz Gottes ist gut, es kommt ja von Gott kommt nur Gutes, aber der Mensch ist schlecht, er ist ein Sünder, durch und durch. Und das ist das Problem. Und das wird dadurch, dass ein Mensch nun versucht, das Gesetz Gottes zu halten, die Gebote Gottes zu halten, umso deutlicher, umso sichtbarer. Je mehr wir uns bemühen und anstrengen, das Gesetz Gottes einzuhalten, desto mehr wird deutlich, dass wir es nicht können, dass wir Sünder sind. Wir können es nicht weil das Gesetz schlecht wäre, sondern weil wir schlecht sind, weil wir Sünder sind. Das Gesetz fordert den Menschen ganz und völlig. Ich will euch den Grund nennen, warum es so schwierig ist, in der Gemeinde Jesu über dieses Thema zu sprechen. Obwohl wir es bitter, bitter nötig haben. Ganz bitter nötig, bin ich fest von überzeugt, dass Gedeihen oder Nicht-Gedeihen auch dieser kleinen Gemeinde hängt davon ab, ob die Einzelnen das begriffen haben, worüber wir predigen und hören oder nicht. Es hängt alles davon ab. Wir haben es bitter nötig, dass wir das begreifen, worum es hier geht. Aber was die Sache so schwierig macht, ist, dass jemand, der zum Glauben gekommen ist, heute sagt man ja, der sich entschieden hat für Jesus, aus welchem Grund auch immer, der sich entschieden hat für Jesus, dass dem ja nun gesagt wird, jetzt musst du auch dieses tun und jenes tun, und man fasst das unter dem Begriff der Heiligung. Du musst jetzt ein Heiligungsleben führen, spricht die Bibel ja oft davon. Das Problem liegt darin, dass viele, wenn nicht die meisten, unter dem Anspruch des Gesetzes gar nicht vor Gott zuschanden geworden sind. Und jetzt vermischt man das miteinander. Wenn man nun deutlich macht, dass unter dem Gesetz der Mensch durchaus schlecht ist und unverbesserlich ist, dann kommt sofort das Aber. Aber wir müssen doch auch. Aber wir sollen doch auch. Aber die Bibel spricht doch auch vom Heiligungsleben, vom Heiligungsprozess. Da haben wir das Problem. Man hält das und kann das nicht mehr auseinanderhalten. Das ist echt ein Problem. Das ist ein Problem für den Verkündiger, das deutlich zu machen, aber letztlich ist es ein Problem, das der Verkündiger nicht lösen kann. Auch wenn er sich Mühe gibt, es auseinanderzuhalten, zu erklären, dass man das unterscheiden kann. Wir leben in einer Zeit, in der man kaum noch unterscheiden kann, nicht nur in der Welt draußen. Man staunt manchmal, dass man gar kein Unterscheidungsvermögen mehr hat, sondern in der Gemeinde Jesu selbst. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Da ist man völlig machtlos. Völlig machtlos. Da kann man nur beten und glauben, dass der Herr sein Werk an Einzelnen tut. An Einzelnen. Wenn wir Einzelne noch erreichen, und jetzt spreche ich nicht von Außenstehenden, sondern von der Gemeinde Jesu, wenn wir Einzelne noch dahin führen können, durch Gottes Gnade, durch das Werk des Heiligen Geistes und durch sein Wort, dass sie das erkennen, worum es Paulus hier zu tun ist, wovon wir ja auch gehört haben in der letzten Predigt am Sonntag, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus erretten. Dann ist viel gewonnen, Einzelne, die große Masse. Der Evangelist Moody hat einmal gesagt, und er sprach von solchen, die sich zu Christus bekannten, nicht zu Namen, von Namenschristen, sondern von solchen, die sich zu Christus bekannten. Von 20 Gläubigen in der Gemeinde sind 19 untauglich zum Bau des Reiches Gottes. Warum? Weil sie nicht erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und wer diese Dinge nicht wirklich in seinem Herzen verinnerlicht hat, für wen das nicht Realität geworden ist, Wirklichkeit geworden ist, der ist nicht erfüllt vom Geist Gottes. Das hängt unmittelbar zusammen. Also das macht die Sache in unserer Zeit so schwierig, dass man, ja, wenn man so zum Glauben gekommen ist, dass man nicht wirklich einen Zerbruch erlebt hat unter dem Gesetz, dann immer wieder die Heiligung ins Spiel bringt, wenn davon die Rede ist, du bist schlecht und bleibst schlecht in dir selbst. Man begreift das gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Dass sich daraus auch Heiligung ergibt, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber man hält das nicht auseinander. Man vermischt das miteinander. Man begreift das nicht. Das Gesetz, was fordert das? Das Gesetz, was fordert das? Dass du alles, was du tust, was du begehrst, ausschließlich für Gott tust und für Gott begehrst. Alles. Das fordert das Gesetz. Gott hat ein Recht darauf, das von dir und von mir einzufordern. Das ist Gesetz. Du sollst Gott über alles lieben. Alles, was du tust, was du begehrst, sollst du tun, begehren für Gott. Ob du betest, ob du sonst irgendetwas Gutes tust, alles soll ausschließlich deine Hausarbeit zu Hause als Hausfrau, deine Arbeit im Berufsleben, was du auch immer tust, sollst du nach dem Gesetzesanspruch Gottes für Gott tun. Ausschließlich für ihn, aus Liebe zu ihm und aus Liebe zum Nächsten. Das sind diese beiden Gebote, in denen, wie Jesus es sagt, das ganze Gesetz hängt. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, mit deinem ganzen Menschen, mit all dem, was du bist und hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, was das Gesetz von dir fordert. Ja, das können wir ja nicht, ne? So heißt es dann sofort. Ja, und schon ist man irgendwie wieder, ja? Wir geben uns ja Mühe und für den Rest starb der Herr Jesus. Für das, was wir nicht gekonnt haben, starb der Herr Jesus. Typisch katholisches Denken, ja? Gibt es ein Traktat und eine DVD oder eine CD, da geht es um Punkte, die jemand sammelt, um in den Himmel kommen zu können. Naja, immerhin, 6.000 Punkte hat er geschafft, aber die 7.000 hat er nicht erreicht. Das ist eine Irrlehre. Wir haben keine 6.000 Punkte. Das lehrt der Katholizismus, dass du durchaus auch etwas Gutes hast und etwas Gutes getan hast, was du in die Waagschale vor Gott werfen kannst. Und für den Rest starb dann der Herr Jesus am Kreuz. Du hast keine 6.000 Punkte, du hast gar keinen einzigen Punkt unter dem Gesetz Gottes vor Gott. Keinen einzigen Punkt. Und jetzt lassen wir das Heiligungsleben völlig außen vor. Denn hier in der Frage, wie werde ich vor Gott gerecht, müssen wir all das Denken an Heiligung zunächst mal außen vor lassen, völlig. Ja, keine 6.000 Punkte. Das ist eine schwere Irrlehre. Das wird verbreitet unter den Evangelikalen und man freut sich darüber, dass an diesem schönen Bild dann Menschen deutlich gemacht werden kann, was Evangelium ist, aber es ist gar kein Evangelium. Das ist gar kein Evangelium. Evangelium bedeutet, dass der Mensch nichts hat, aber auch gar nichts. Und dass wir alles haben, ausschließlich in Christus Jesus. Das ist Evangelium. Wir haben jetzt am Freitag eine Andacht gehört, das war totales Gesetz. Ne? Du darfst nicht auch nur einen Augenblick abschweifen in deinen Gedanken, wenn du betest. Nicht einen Augenblick abschweifen in deinen Gedanken. Dann kann Gott dein Gebet schon nicht mehr hören. So Luther. Aber wenn man das einfach nur so für sich nimmt und nicht einbindet in das, was Luther sonst sagt, nämlich dass er sagt von sich selbst, dass er nicht ein einziges Vaterunser hat beten können, ohne dass seine Gedanken irgendwie spazieren gegangen sind. Nicht ein einziges Vaterunser. Dann merkt man doch, hier will Luther doch nicht sagen, du musst hundertprozentig konzentriert sein in allen Dingen, du darfst niemals einen anderen Gedanken haben, sonst kann Gott deine Gebete nicht erhören. Sondern hier werden wir zu armen Sündern vor Gott und kommen im Namen Jesu und nicht im eigenen Namen. Das ist doch wichtig, dass wir das hören, dass wir das bedenken. Aber wir merken, hier werden wir zu Sündern. Hier werden wir wirklich zu Sündern. Denn Gott fordert das tatsächlich im Gesetz. Bist du jetzt heute Morgen im Gottesdienst nur ein einziges Mal abgeschweift mit deinen Gedanken und warst vielleicht im Alltag und nicht hier bei der Predigt, kannst du vor Gott schon nicht bestehen. Das sagt das Gesetz. Seht mal, wir sprechen von Glaubensgerechtigkeit, von Gerechtsein vor Gott und dergleichen. Ja? Und wir wissen manchmal gar nicht, was das Gesetz eigentlich fordert von uns. Und dass man da erstmal gründlich zu Schanden werden muss vor Gott. Auch das haben wir in Christus in vollkommener Weise, aber der Heilige Geist will etwas wirken bei uns. Und wenn das nicht geschieht, ja, was sollen wir dann mit der Gnade anfangen, mit der Gerechtigkeit vor Gott durch den Glauben? Das sagt uns nicht mehr. Es ist für uns langweilig. Für den Menschen, bei dem das nicht zu einer Wirklichkeit geworden ist im Herzen, durch den Heiligen Geist, dem muss das langweilig werden. Aber wer ständig und immer wieder täglich von seiner Ohnmacht Gott gegenüber, von seiner Sündhaftigkeit überführt wird vom Heiligen Geist, dem ist das immer wieder die herrlichste Botschaft. Ich habe neulich noch gedacht, da sage ich nur einen einzigen Vers. Gedacht, wenn ich nichts hätte, hätte nur diesen einzigen Vers, dass Gott mich reinspricht, wenn ich sage, ich bin total unrein. Dass Gott dann sagt, aufgrund des Blutes Jesu, das für mich vergossen worden ist, du bist rein, wie bei dem Aussätzigen im Alten Testament. Ja? Solange der noch sagte, und solange noch was Gutes an dem zu sehen war, etwas, was nicht aussätzig war, musste er unrein gesprochen werden. In dem Moment, wo dieser ganze Aussatz zutage trat, vom Scheitel bis zur Sohle, total aussätzig, da sprach ihn der Priester rein. Ja, herrliches Evangelium. In dem Augenblick, wo ich zugebe, da ist nichts Gutes an mir, da sagt Gott, du bist rein, du bist gerecht, durch das Blut meines Sohnes. Und du kannst nirgendwo reiner sein und nie reiner sein vor Gott, als durch das Blut Jesu. Das ist Evangelium, ihr Lieben. Davon leben wir täglich, darüber freuen wir uns. Und wer meint, das sei überzogen, der hat noch nicht begriffen, mit welch einem heiligen Gott wir es zu tun haben. Der hat Gott noch nicht recht gegeben. Denn wir empfinden das ja nicht immer so, dass wir so schlecht sind, wie die Bibel das sagt. Und manchmal wehren wir uns auch dagegen. Aber Gottes Wort sagt es. Und es geht darum, dass wir im Glauben Gott Recht geben. Das Problem liegt also nicht im Gesetz, sondern das Problem liegt bei uns. Watchman Nee vergleicht dieses Problem des Menschen, der unter dem Anspruch des Gesetzes versucht, jetzt gerecht zu werden vor Gott und das Gott Wohlgefällige zu tun und immer wieder dabei scheitert, er vergleicht es mit einem Diener. Dieser Diener, in dem Augenblick oder in der Zeit, in der er nichts tut, richtet er keinen Schaden an. Er macht nichts Verkehrtes. Aber sobald ihn sein Herr dazu auffordert, etwas zu tun, Da beginnt der Ärger. Beim Aufstehen wirft er den Stuhl um und stolpert anschließend über eine Fußbank. Eine wertvolle Schüssel fällt ihm aus der Hand und zerbricht. Solange man ihn in Ruhe lässt, ist alles okay. Aber in dem Augenblick, wo der Herr von seinem Diener etwas fordert, von seinem ungeschickten Diener, das Problem liegt ja nicht in der Forderung seines Herrn, das Problem liegt ja bei dem ungeschickten Diener. In dem Augenblick geht alles schief und wird alles schwierig. Das Dilemma ist vollkommen. Und das ist der Mensch unter der Herrschaft des Gesetzes. Wenn du das niemals mal erfahren hast und erlebt hast, kannst du es kaum fassen. Aber Gottes Wort bezeugt es so. In dem Augenblick, wo wir uns die größte Mühe geben, das passiert uns auch als solche, die das verstanden haben hier, wo wir uns die größte Mühe geben, das Richtige zu tun, da versagen wir. Die eigene Kraft schafft es nicht. Ich habe das erlebt in einem bestimmten Zusammenhang. Immer wieder und immer wieder habe ich mir Mühe gegeben. Jetzt aber. Und es ging daneben. Fahrplanmäßig ging es daneben. Je mehr ich mir Mühe gegeben habe, so ist das. So stehen auch wir als Gläubige, wenn wir nun wirklich wiedergeboren sind, stehen auch immer wieder in dieser Situation, dass wir sagen müssen, ach, hast du wieder aus dir heraus versucht, ja? Klar, das kann auch nicht gelingen, ja? Da ist der Heilige Geist betrübt. Also das ist der Mensch, hier deutlich gemacht an diesem Beispiel von dem Diener, den Paulus in Römer 7 schildert unter der Herrschaft, unter dem Anspruch des Gesetzes, unter dem Anspruch seiner Gebote. Er ist nicht in der Lage, sie zu halten. Im Gegenteil, je mehr Mühe er sich gibt, desto schlimmer wird es mit ihm. Es gelingt ihm einfach nicht. Ich erinnere noch einmal an jene Einheimischen auf der Missionsstation, die Missionsstation verlassen wollten. Und als man sie fragte, wieso, da sagten sie, der Weg Gottes ist uns zu schwer. Und ich möchte hinzufügen, er ist uns nicht nur zu schwer, er ist uns unmöglich. Unter der Herrschaft des Gesetzes, unter seinen göttlichen, gerechtfertigten Forderungen, das ist richtig, dass Gott das fordert, ist ein Leben zur Ehre und Verherrlichung Gottes, ist ein Rechtsein vor Gott nicht möglich. Nicht nur nicht schwer, sondern nicht möglich. Absolut. Hast du schon mal hier an der Stelle kapituliert? Unter der Herrschaft des Gesetzes herrscht die Sünde über uns. Also wenn wir das lesen im Römerbrief Kapitel 6, da können wir ja nur staunen, ja, wie alles so anders ist. Ne? Wie hier ein Einwand kommt von Seiten derer, die Paulus nicht verstanden haben. Hör mal, Paulus, aber wir brauchen doch das Gesetz, damit wir dann nicht in der Sünde leben. Paulus sagt, genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Stehst du unter der Herrschaft des Gesetzes, dann stehst du auch unter der Herrschaft der Sünde. Stehst du aber unter der Herrschaft der Gnade in Christus Jesus, dann bist du von der Macht der Sünde frei. Ich lese einmal Römer Kapitel 6, Vers 14. Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das heißt, solange du noch unter der Herrschaft des Gesetzes stehst, wird die Sünde über dich herrschen. Und genau das, auch im Miteinander, ist das ganz interessant zu beobachten. Genau das, davon spricht Paulus im Galaterbrief, wenn er sagt, ihr beißet und fresset euch. Ja, warum? Warum können Eheleute nicht miteinander auskommen? Warum haben wir die größten Schwierigkeiten mit unseren Kindern und auch mit, im Miteinander in der Gemeinde Jesu? Weil wir ein Stück weit immer noch unter Gesetz stehen. Das ist das Problem. Da ist keine Kraft da zum Überwinden. Keine Kraft. Da können wir nichts tun. Da herrscht die Sünde. Herrscht die Sünde und herrscht unser eigenes Unvermögen. Aber unter der Gnade, vom Kreuz her, wo wir nichts zu bringen haben, wo Christus uns alles ist und wir gesalbt sind mit dem Heiligen Geist, da ist es möglich, nicht nur, dass wir vor Gott gerecht sind, sondern da ist es möglich, dass wir auch miteinander auskommen. Da bringst du nichts, was du in die Waagschale wirfst, Und da bringe ich nichts, was ich in die Waagschale werfe. Dann nehmen wir beide von der Gnade Jesu. Haben wir die schönste Gemeinschaft. Auf dieser Ebene haben wir die schönste Gemeinschaft. Auf der anderen Ebene, der Gesetzesebene, ich spreche jetzt nicht von Gesetzlichkeit, da müssen wir auch wieder unterscheiden. Auf der Gesetzesebene, unter der Herrschaft des Gesetzes, ist ein Beißen und Fressen, ein Beneiden, ein sich vergleichen mit dem anderen und. Ja. Da ist nichts möglich. Unter Gesetz ist Fluch, sagt Paulus im Galaterbrief. Und Fluch hat etwas zu tun mit Tod. Ne? Unter Gesetz ist Fluch, da gelingt es uns nicht. Da sagt Gott Nein dazu. Und da können wir Gott keine Frucht bringen. Nur unter der Gnade ist Leben. Nur unter der Gnade können wir Gott Frucht bringen in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, in dem die Gnade erschienen ist. So hieß es heute Morgen auch in der Losung oder gestern, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gestern habe ich sie nicht gelesen, heute habe ich sie nachgeholt, deshalb weiß ich nicht, steht es heute oder stand es gestern, dass wir aus der Fülle Jesu herausnehmen dürfen, Gnade um Gnade. In Mose ist das Gesetz gegeben, in Christus Jesus die Gnade. Dass Gott also, wir fassen zusammen, dass Gott zu seinem Recht kommt bei uns, ist nur möglich durch den Glauben an Christus. Ausschließlich. Allein in Christus. Und da sind wir nun bei der Frage, die wir demnächst dann nochmal erörtern, etwas intensiver. Wie steht es mit Abraham? Die Frage. Abraham, ein Mann, der sich so hervorgetan hat mit guten Werken und völliger Hingabe an Gott, sodass er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Ist der nicht durch seine Werke gerecht geworden vor Gott? Und Paulus sagt und macht deutlich in diesem Abschnitt, auch Abraham ist allein durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht geworden. Ganz allein, nicht anders. Nicht dadurch, dass er so ein frommer Mensch war. Und wir können uns vorstellen, dass das für einen selbstgerechten Pharisäer, ja, bei ihnen stand ja Abraham in einem so hohen Kurs, dass das ein Ärgernis war. Wenn sie sowas gelesen haben, hier Abraham auf eine Stufe zu stellen mit gottlosen Menschen, die allein durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht werden, also das ist ja eine unmögliche Geschichte. Wir merken das Ärgernis, ne? Auch vielleicht in unserem eigenen Herzen. Ne? Stoßen uns daran, dass Gott so ganz anders ist, dass bei ihm nur Gnade gilt und nichts anderes für unwürdige Menschen, auch für einen unwürdigen Abraham. Auch für einen unwürdigen Spurgeon, damit kommen wir zum Schluss. Und jetzt achtet darauf, das ist jetzt nochmal ganz wichtig. Spurgeon war ein gläubiger Mann, als er das schrieb, von sich als von einem gläubigen Mann, nicht vor seiner Bekehrung, sondern als er gläubig geworden war und Gott ihn reichlich gesegnet hat im Dienst am Evangelium. Da sagte er von sich selbst, ich fühle, dass ich abgesehen von Gottes allmächtiger Liebe, wenn ich einmal Christus jetzt außen vor lasse, ich fühle auch jetzt als Gläubiger, dass ich abgesehen von Gottes allmächtiger Liebe ein Klumpen von Unwürdigkeit, eine Masse von Verderben, ein Haufen von Sünden bin. Ich weiß mit voller Gewissheit, dass ich durch den Glauben an Christus gerechtfertigt worden bin und behandelt werde, als wenn ich vollkommen gerecht wäre, also als hätte er vollkommen das Gesetz eingehalten. So sieht Gott uns an in Christus, als richtig, als gerecht, weil Christus das Gesetz eingehalten hat vollkommen und unsere Schuld und Sünde, unsere sündige Natur uns nicht mehr zurechnet. Darum sieht Gott uns so an, als hätten wir alles getan, was er im Gesetz von uns fordert, weil Christus an unserer Stelle das Gesetz erfüllt hat. So, das meint er. Und dass ich zu einem Erben Gottes und Miterben Christi gemacht bin. Und dennoch gehöre ich von Natur zu den Sündigsten. Sünder und Gerechter zugleich, in uns selbst nichts, aber in Christus. In seiner Gnade alles, was das Herz Gottes erfreut. Und wenn das keine Botschaft ist für Sünder, dann weiß ich es nicht. Was sollen wir dann noch verkündigen? Der Herr mag uns Gnade geben, dass wir das recht verstehen, recht einordnen können alles und dass wir froh werden über diese herrliche Botschaft vom Kreuz, von unserem wunderbaren, herrlichen Erlöser, den Gott uns gesandt hat in seiner großen, herrlichen Liebe. Amen. Wir stehen bitte auf. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir so von ganzem Herzen in Christus Jesus, deinem lieben Sohn, für diese große Liebe, die uns widerfahren ist, dass du uns in deinem geliebten Sohn diese wunderbare Gnade geschenkt hast, dass wir nun durch den Glauben an Christus vor dir, Vater im Himmel, richtig sind, gerecht sind, rein sind, dein Wohlgefallen haben, als hätten wir das Gesetz vollkommen erfüllt. So stehen wir nun da vor dir, haben Gemeinschaft mit dir, Gemeinschaft der Liebe, haben deinen Heiligen Geist, sind Erben und Miterben Christi, freuen uns auf den Himmel, die ewige Herrlichkeit, auf die ewige Gemeinschaft mit dir. Amen.